hallo hier aus dem Metropol. Hier ist der
Martin
und der Erik. Alex ist heute nicht da und den Martin könnte man eventuell kennen. Er hat auch einen Podcast.
Stell dich doch mal vor, oder was machst du noch?
Ich mache sonst noch den Staatsbürgerkunde-Podcast, Podcast über das Leben in der DDR.
Ja, durch den ich zufällig gestoßen bin. Du warst ja auch mit auf dem Barcamp in Stuttgart.
Ich war auf dem Barcamp, genau.
Genau, und dann habe ich auch mal reingehört. Bin mittlerweile ziemlich begeistert von dem Podcast. Ich weiß es nicht, ob es für, ich nenne jetzt mal den Begriff für Wessis, auch interessant ist, der Podcast, aber wahrscheinlich schon, wenn ich so deine Kommentarspalten lese.
Ja, genau. Einer in den Kommentaren hat geschrieben, es wäre auch für Wessis interessant und ich nehme das jetzt einfach mal so als gegeben hin und hoffe, dass es da auch ankommt.
Genau. Letzte Folge war zum Thema, ich glaube, Fernsehen und sowas, ne?
Genau, Fernsehen. Radio und Fernsehen.
Fernsehen in der DDR, also wer jetzt so das Vorurteil hat, ja, da gab es ja eh nur zwei Programme und dann hat man irgendwie Westfernsehen geguckt, ja, guck, schau da mal rein, also wird auch über Sendungen gesprochen und vielleicht können wir schon anteasern.
Genau, in der nächsten Folge ist der Erik zu Gast und die Folge kommt Anfang November online.
Genau, das sind ganz schöne Laufzeiten, weil ich kann mich erinnern, wir haben die am 3. Oktober aufgezeichnet.
Genau, am Tag der Deutschen Einheit haben wir aufgezeichnet und über Kino in der DDR gesprochen. Und ja, also in 2 Wochen geht die online ungefähr.
Genau, ich werde das in den Shownotes verlinken, also www.staatsbürgerkunde-podcast.de.
Das ist richtig.
Auf Twitter @ostsender zum Beispiel.
Stimmt auch.
Und hört da mal rein. Es geht nicht nur um Kino und irgendwelche DDR-Filme, die kein Mensch kennt, sondern wir haben auch ganz viel über die Filme aus dem Westen geredet, die in der DDR gelaufen sind.
Genau, und die dann auch in den Top Ten gelandet sind, in den ewigen Top Ten der DDR-Charts.
Genau. Und haben da mal so ein bisschen Revue passieren lassen, also von E.T. über Dirty Dancing, über die BMX-Bande, über FX Tödliche Tricks, Beverly Hills Cop und wie sie alle heißen. Also richtig viele Klassiker dabei, die wir auch mal kurz anschneiden und kurz drüber reden, glaube ich. Also wahrscheinlich auch für Wessis definitiv mal eine schöne Retrospektive der 80er Jahre des Kinos.
Genau, also wird jetzt noch geschnitten, der Podcast, und hat dann hoffentlich Spielfilmlänge, ungefähr Spielfilmlänge und ja, also einer der längsten bislang.
Ja, so lange sind wir hier nicht beim Kinocast. Wir hatten heute übrigens erstmal kurze Entschuldigung, also die letzten 2 Wochen hat es bei mir einfach, einmal hat es beruflich nicht geklappt, andermal persönlich nicht. Aber jetzt durfte es wieder regelmäßig sein, dass ich in die Sneak gehe. Du warst heute zum ersten Mal in der Sneak.
Ich war zum ersten Mal dabei, genau.
Wie war es so? Man weiß nicht, was kommt. Oder?
Also Publikum fand ich sehr sympathisch, also war ein gutes Publikum und auch die Spannung, was für ein Film jetzt kommt, fand ich doch lustig. Und ja, also schöne Idee, schönes Format. Kann ich mir vorstellen, dass ich das öfter mache.
Ja, wobei das Publikum war eigentlich relativ ruhig. Also es ist natürlich so, in der Sneak hat man generell ein sehr aufgeschlossenes Publikum, weil du weißt halt nicht, was kommt. Also das kannst du ja nicht mit Leuten machen, die wirklich nur engstirnig sind. Also von daher ziemlich aufgeschlossene Leute. Aber wir haben auch schon sehr oft, dass so Szenenapplaus kam oder sowas.
Nee, das war halt heute weniger. Das war heute nicht, aber ich habe schon gehört, wie Leute sich unterhalten haben und diskutiert haben. Also kennt man ja vielleicht sonst aus einem normalen Kinofilm nicht. Also hat mich dann schon, ja, fand ich schon lustig.
Es geht mir immer so, wenn ich dann doch mal in einen normalen Film, in ein normales Kino gehe, dann fehlt mir richtig so die Atmosphäre. Also zum einen finde ich es total langweilig, dass ich weiß, was kommt. Das ist echt extrem, weil so rätsel ich immer rum, oh, Filmproduktionsfirma, was könnte das jetzt sein, was läuft da an? Und überlege dann so. Und wenn dann der Film anfängt, denke ich, oh, was hast du denn über den gehört? Hast du was Gutes gehört? Hast du was Schlechtes gehört? Wer spielt denn da mit und so? Wer ist ein Regisseur? Was hat denn der noch gemacht?
Gut, andererseits, wenn man natürlich jetzt einen Film hat, den man unbedingt sehen will und da bereiten okay. Muss sich vor und guckt den Trailer nochmal und dann freut man sich und dann okay. Geht man mit Freunden rein. Also es kann auch schon ein Erlebnis sein.
Ja, das auf jeden Fall. Also ist bei mir relativ selten der Fall. War, glaube ich, das letzte Mal bei Tron Legacy oder so, dass ich richtig aktiv ins Kino bin. Bei Avengers war ich leicht enttäuscht, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Heute hatten wir den Film Killing Them Softly.
Genau.
Und zwar, ich mache mal so, ich fasse es erst mal kurz zusammen und dann reden wir einfach drüber.
Ja.
Der neue Film mit Brad Pitt von, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz spiegeln hier. Ich hoffe mal, das schlägt jetzt nicht rein. Von Andrew Dominik, der hat diesen Film gemacht. Die Ermordung von Jesse James durch den Feigling.
Robert Ford,
genau. Genau, den Film hat er zum Beispiel gemacht. Sonst ist er mir nicht so bekannt. Es hat auch noch Ray Liotta mitgespielt, Richard Jenkins und Sam Shepard hat auch mitgespielt, eine kleine Nebenrolle. Es geht, es ist mehr oder weniger eine Gangstergeschichte. Brad Pitt ist so der große Killer, der nun in die Stadt kommt und da so ein Problem beseitigen soll. So ein paar Anfänger haben eine Pokerrunde überfallen, haben da das Geld geklaut und ja, die Mafia, denen gehört ja diese Pokerrunden, die waren da nicht erfreut, haben halt einen Killer auf die Leute angesetzt, um da eben wieder reinen Tisch zu machen, weil es hat ja auch was mit PR zu tun, dass wenn da bekannt wird, dass man das ausrauben kann, dann machen es vielleicht noch andere, wenn das ungestraft passiert und das darf natürlich nicht sein. So, kann man den Film zusammenfassen? Ja.
So kann man die Handlung mal grob zusammenfassen, genau.
Genau, was war so dein Eindruck von der ersten Sneak hier?
Also bei dem Film, ich habe es jetzt beim Rausgehen noch gehört, hat hinter mir einer gesagt, es war eine schlechte Version von Pulp Fiction. Und ich musste da mittendrin wirklich auch dran denken, dass also die Handlung schon sehr an Pulp Fiction erinnert hat. Und mir ist noch Gedanke gekommen, es könnte auch ein Coen-Brüder-Film gewesen sein. Es hat auch so ein bisschen reingespielt. Also es war ja, so eine
Fargo, so.
Genau, es war so eine Melange aus diesen beiden Genres-Filmtypen, ohne jetzt, finde ich, wirklich deren Klasse zu erreichen.
Auf jeden Fall, also da kann ich nur zustimmen. Also jetzt nicht Pulp Fiction unbedingt, sondern vielleicht so allgemein so Tarantino oder Tarantino-inspirierte Filme. Ich habe zum Beispiel an Killing Zoe gedacht. Das ist so ein bisschen von Roger Avery, der ja Pulp Fiction mitproduziert hat und den man kurz bei Pulp Fiction sieht. Das ist nämlich der Typ mit den langen Haaren in dem Diner, der auch so zu Boden, wo er irgendwas mit Hey du Yuppie, gib dein Handy her oder sowas. Der hat einen Film gedreht, da spielt, ich glaube, Eric Roberts ist das. Ist das Eric Roberts oder bringe ich das jetzt durcheinander? Der spielt einen Gangster, der nach Paris kommt und die machen da auch so ein Riesending da und ja, so ähnlich. Auch so ganz, ganz komische Bilder, sehr, sehr ein bisschen so leicht entsättigt und das spielt auch alles in so einer abgefuckten Industriegegend, wo ja die Armut spürbar ist.
Ja, also es war, ich fand immer, der Film konnte sich irgendwie nicht so richtig entscheiden, was er sein wollte. Es fängt so ein bisschen ja mit diesen christlichen Bildern an, so ein bisschen dokumentarisch, alles ist am Boden zerstört, dann werden Einspieler gemacht vom Präsidentschaftswahlkampf, Bush gegen Obama, da kommen immer wieder Zitate dazwischen durch. Dann ist er teilweise unglaublich brutal und vulgär. Dann sind wieder so Dialoge, wo man denkt, da wollten sie jetzt ein bisschen Tarantino machen, also so absurde Dialoge und wirklich drehen sich dann um sich selber und um nichts. Ja. Geht es dann minutenlang. Dann sind auch ein paar lustige Stellen drin, aber es konnte sich irgendwie nie so richtig entscheiden, in welche Richtung es denn jetzt gehen soll.
Das stimmt. Ja, und gerade diese Gewaltsachen, die da im Film waren. Also ich bin da normalerweise ja nicht so, wenn das so ja, überzogene Gewalt ist wie Zombieland oder Shaun of the Dead oder weiß nicht, Piranha oder sowas. Wir hatten auch letztens in einem anderen Blog bei Nerd Talk war das, glaube ich, die Diskussion. Da ging es eben zum Beispiel um Piranha, um den Film Piranha 3D. Exzessive Gewalt, aber so comichaft überzeichnet, dass man einfach abfeiern konnte, ja, weil das wirklich so überspitzt war und es konnte halt nicht sein. Hier war es auch sehr überspitzt, aber hier war es wirklich so Torture-Porn überspitzt, fand ich.
Ja, es hat schon wehgetan. Also wir saßen, jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, wir saßen in der ersten Reihe und da ist man wirklich ganz nah dran an der Leinwand und ich konnte teilweise echt nur schwer hingucken. Also der eine kriegt dann eine Abreibung verpasst, der Ray Liotta bekommt eine Abreibung verpasst und das war echt, also es hat echt wehgetan zuzugucken und das war echt auch so eine Szene, wo ich fand, da kippt es jetzt wieder in eine Richtung, die man dem Film vorher gar nicht erwartet hat. Und dann kippt es wieder zurück in eine Dialogsequenz. Also es changiert immer so dazwischen. Und dann aber wirklich diese brutale Gewalt dazwischen hat für mich nicht so funktioniert.
Ja, es hat halt irgendwie, ich weiß auch nicht, das Einzige, was noch gefehlt hätte, war, dass irgendeine Frau sich da mal nackig zeigt oder so. Dann hätte man irgendwie alles drin gehabt, wo man denkt, ja, damit versucht man jetzt mal noch die Leute ein bisschen aufzugeilen, da so das Publikum.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie es beim Publikum angekommen ist. Also es gab schon Lacher. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die gewollt waren oder ob die der unfreiwilligen Komik des Films geschuldet waren.
Eine Szene war echt lustig. Ich weiß nicht mehr, da hat der ganze Saal gelacht. Habe ich auch gelacht. Ich weiß nicht mehr, was es war.
Es war, glaube ich, eine Dialogsequenz, da wurde dieser Killer da eingeflogen wurde aus New York, von James Gandolfini gespielt, der auch bei den Sopranos den Tony Soprano gespielt hat. Und die unterhalten sich im Hotelzimmer und es ist ja, aber es geht dann eigentlich auch, das löst sich dann auch irgendwie nicht so richtig auf, diese Konstellation, was der Killer jetzt macht. Der ist dann auf einmal weg, ist von der Polizei geschnappt worden.
Nicht so viel spoilern.
Ja, aber war eine komische Konstellation, hat für mich nicht so funktioniert.
Ja, es hat irgendwie, also das Drehbuch war an manchen Stellen, kann ich es schon brillant nennen. Also die Dialoge Also wenn man sich so die restliche Ware anschaut, die so im Kino läuft, waren schon die Dialoge manchmal richtig, richtig brillant gut, aber auch andererseits wieder sowas von schlecht und auch insgesamt die Inszenierung. Man hat die Leute ständig in so einer Third-Person-Perspektive gesehen, wie bei so einem, weiß nicht, wie bei Tomb Raider, ja, wo man dann so quasi die Kamera hinter der Person, man sieht die irgendwo laufen. Dann hatte der Kameramann auch extreme Probleme, die Schärfe zu halten, insbesondere bei Nachtaufnahmen. Das hat mich sowas von genervt.
Ja, es war auch grisselig, teilweise unscharf.
Grisselig, damit kann ich leben. Weil du musst, wenn du nachts filmst, musst du halt mit einer hohen ISO-Zahl filmen.
Ja, aber es hat auch dann im Look des Films, der Look des Films hat zwischendurch immer wieder gewechselt. Also am Anfang, wie gesagt, war es auch schon so grisselig in diesem halbdokumentarischen Stil. Dann wird es ultra realistisch, wenn Kugeln abgeschossen werden und Glas splittert, dann wird es richtig so Slow-Mo-Einstellungen und ultra präzise gezeigt und dann kriselt es wieder weg.
Ja, quasi wie so die Kugeln, das Geschoss in den Kopf eindringen und erst durch die Hand durch, die sich so schützen davor und durch die Hand durch in den Kopf und dann...
Ja, so ein bisschen Matrix war noch drin. Fear and Loathing in Las Vegas habe ich auch noch kurz dran gedacht. Der eine ist ja dann noch im Drogenrausch, da waren auch mal kurz so... Also es war ganz viel in diesen Film reingekippt und es hat trotzdem nicht gezündet.
Ja, man wollte halt wirklich irgendwie einen coolen Gangsterfilm machen und ich denke mal, da auf die Art und Weise sind sie auch an Brad Pitt herangetreten und haben gesagt, Mensch, hier, wie sieht's denn aus? Cooler Gangsterfilm, bist du dabei? Ne? Ja, klingt gut oder so.
Ja, der wird das Drehbuch gelesen haben vorher.
Ja, der hat auch mitproduziert, habe ich glaube ich gelesen.
Echt? Ja. Gut, dann...
Hat sich natürlich auch gute Rollen, also ich meine, so eine Rolle...
Also er hat noch die beste Rolle, das muss man echt sagen. Also er hat noch die beste Rolle und er spielt da auch gut. Bisschen überzogen vielleicht, aber also von den Rollen, die da drin sind, ist das echt noch die beste.
Tritt ja erst irgendwie nach einem Drittel des Films etwa auf, ne, oder so. Und dann, also am Anfang, es kommt sehr zäh in Fahrt und es wird sich sehr viel Zeit gelassen für manche Szenen und bin ich dann immer so ganz nah dran mit der Kamera. Ach, ich weiß auch nicht, da. Also hat mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, auch so. Ich fand auch so diesen Anfang, der war so plakativ, so, hey, jetzt kommt irgendwas Besonderes, so dieses. Ja. Dieser übelste Ton und dann so ein Schnitt, zack, Killing, zack, Schnitt, Damn. Das war halt am Anfang, wer von den geschätzten Hörern den Film Irreversibel kennt, da war es ja auch so, der, als er damals auf dem Filmfestival in Cannes vorgeführt worden ist, und zwar der Film nutzt ganz unterschwellig so ein ganz unangenehmen Basston. Ich glaube, ich habe es mal irgendwie gelesen, ob ich es richtig zusammenbringe, der liegt irgendwo so bei 35 bis 40 Hertz oder so. Der ist so, dass du den eigentlich jetzt nicht mehr hörst, ja, sondern der ist halt da und da hat die ganze Zeit, also du nimmst den am unteren Ende von deinem Spektrum, nimmst du den wahr, von deinem Hörspektrum, aber du kannst halt nichts in dem Sinne hören. Es ist halt einfach nur ein unangenehmes Gefühl, was erzeugt wird und das durchzieht sich am ganzen Anfang von dem Film, ist auch so wie hier, Brumm, so ähnlich.
Ja, so ein Brumm, so ein Vibrieren, so eine ganz komische Stimmung.
Auch so komische Schnitte und da ist schon manchen Leuten irgendwie schlecht geworden, als es kam, bei Irreversibel. Und so ungefähr ist es hier auch, hier ist nicht ganz so lang ausgewalzt wie bei Irreversibel, aber hier ist so ähnlich auch, also auch so ein Brumm und so ganz unangenehm, so Licht und...
Aber wo wir beim Ton sind, also das Beste noch an dem Film fand ich wirklich die Musik, also der Soundtrack, der war gut.
Das war da, also als hier die ganzen Lieder kamen, da habe ich echt gedacht, oh, da versucht jemand Tarantino zu kopieren, ohne dass jetzt der Film so richtig in Fahrt gekommen ist.
Wie gesagt, das hat mich auch wirklich an Coen-Filme dann auch noch erinnert. Also,
wie war das hier? When a Man Comes Around war sogar drin, das habe ich erkannt.
Ja, also so alte amerikanische Klassiker wurden dann gespielt, also das war, also der Soundtrack, der war gut.
Ja, aber ich weiß auch nicht, so Kameraeinstellung hat mir nicht so die Story. Also ich bewerte immer so ein bisschen Film, ob ich mir den nochmal angucken würde. Wenn ich mir den nochmal angucken würde oder wenn ich mir den gern nochmal angucken würde, sagen wir so, dann kriegt er bei mir so zwischen 5 und 10 Punkte. Also 10 muss ganz, ganz super sein, dann will ich den am liebsten immer gucken und kaufen und sonst was. Und der Film liegt eindeutig so in dem unteren Bereich, dass ich sage, ja okay, ich habe ihn jetzt mal gesehen, war jetzt mal cineastisch vielleicht ganz interessant, mal so die Art und Weise gesehen zu haben, wie der Regisseur da rangeht, Brad Pitt mal gesehen zu haben. Die Rolle ist auch nicht neu, wie der da so spielt. Ich weiß auch nicht, James Gandolfini mal wieder gesehen zu haben hier und Tony Soprano, der aber auch eine seltsame Rolle hat. Also das war für mich irgendwie mehr so ein Cameo-Auftritt.
Ja, also es war man hat sich mehr erhofft, als man ihn dann in die Gangway langkommen gesehen hat. Also man hat sich mehr von James Gandolfini erhofft. Und man hat eigentlich bei vielen Szenen, hat man eigentlich eine Pulp Fiction-Vergleich im Kopf gehabt und hat gedacht, ah, das ist jetzt Mr. Wolf, der kommt und räumt auf und da spritzt jetzt das Blut und da sind sie jetzt gerade über den Hubbel gefahren. Und also man hat zu ganz vielen Bildern die Pulp Fiction-Sequenz im Kopf gehabt.
Ja, war leider nicht so, hat aber ein paar Dialogszenen gehabt, die wirklich ganz, ganz nett waren. Einige Anschlussfehler waren im
Film. Ja,
die lassen wir euch mal offen, die könnt ihr selber entdecken.
Ist aber lustig, wenn man es entdeckt hat, ist es sehr lustig.
Ja, also ich bin jetzt keiner, der da immer darauf Acht gibt, aber hier wurde ja wirklich, hier wurde man mit der Nase drauf gestoßen.
Ja, das ist schon offensichtlich, ja.
Und dann kommen da noch ein paar Szenen und dann denkt man, hallo?
Hat das niemand mehr im Schneideraum nochmal angeguckt und war dann froh, dass der Film geschnitten war und fertig war?
Da waren echt ganz üble Dinger dabei. Naja, ich gebe dem Film eine 4 von 10 bei mir.
Ich gebe 3 von 10. Also für den Soundtrack und die Mühe, die sich Brad Pitt gegeben hat.
Ist natürlich jetzt für deine erste Sneak, ja, wo ich muss sagen, meine erste Sneak, das war auch ein Film, mit dem ich eigentlich gar nicht so richtig anfangen konnte. Und ich glaube so mit denen, die häufig in die Sneak gehen, das sind eigentlich die, die bei ihrem ersten Film irgendwie irgendwelchen Schwachsinn erwischt haben.
Na gut, dann bin ich auf einem guten Weg und immerhin habe ich einen Preis gewonnen.
Das ist ja, genau.
Das ist schon was.
Wir saßen auch Reihe 1, das war also heute relativ leicht. Ach ja, noch ein Wort, der Ersan und der Chris, die haben heute 5-jähriges Sneak-Jubiläum gehabt, die Moderatoren. Machen das jetzt schon seit 5 Jahren, dass sie da die Preise unters Volk werfen. Und das ist schon, also ich meine jetzt mal so, ich kann das ja auch ein bisschen beurteilen, das ist schon nicht so einfach, wie es immer aussieht. Also man muss schon viel gute Laune mitbringen und die Leute da versuchen, ein bisschen anzustecken und das machen die schon ganz gut.
Ja, haben sie gut gemacht. War, fand ich witzig gemacht. Schön gemacht.
Okay, dann habe ich immer noch so die Rubrik gesehene Filme. Ich habe natürlich jetzt in den letzten Wochen sehr viel gesehen. Ich nehme aber nur einen Film dran,
jetzt,
den wir ganz kurz ansprechen. Den gibt es auch schon auf DVD. Kennst du ihn? Wer ist Hannah?
Nee, nur den Titel nach.
Dem Titel nach, ja. Hauptrolle Saoirse Ronan.
Ah, okay, die kenne ich zumindest, ja.
Eric Banner spielt noch mit, ja, der hat einen Hulk gespielt, glaube ich, den zweiten Hulk. Oder
den genau, und in München hat er den, genau. Den Mossad
richtig.
Ja, Agenten gespielt. Ja.
Vicky Creeps und Kate Blanchett spielt noch mit. In dem Film geht es darum, uns wird erstmal so ein Pärchen vorgestellt, nee, eigentlich kein Pärchen, ein Vater und seine Tochter oder ja, zumindest ein Kind erstmal, man erfährt dann erst, dass es seine Tochter ist. Die leben aber mitten in der Pampa, irgendwo Alaska, irgendwo mitten im Nirgendwo, Blockhütte, kein Strom, kein Internet, könnte ich nicht so richtig, obwohl Strom weiß ich jetzt nicht, aber nee, Strom haben sie auch keinen. Also die gehen dann so auf die Jagd und da ernähren die sich. Man erfährt dann so peu à peu, dass der Mann, gespielt von Eric Banner, der heißt doch hier Eric im Film. Guck mal, der heißt im Original Eric mit C und im Film mit K. Ich heiße ja auch mit C. Mit C, da sind eh die besseren.
Verfremdungseffekt.
Man erfährt dann halt, dass er dann ein CIA-Agent war und dann geflüchtet war. Jetzt müssen wir mal hier den Raum verlassen, sonst wären wir eingeschlossen. Wir gehen mal raus in die Kälte, wir nehmen euch mal mit. Und man erfährt dann halt so Stück für Stück, dass er ein CIA-Agent war und nach einer Mission sich dann zurückgezogen hat, um eben sich und seine Familie zu beschützen. Man erfährt dann auch, was die Tochter da noch so ein bisschen, oder was es mit der auf sich hat. Und jetzt muss ich mal ganz kurz blättern, weil das schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Genau, er nimmt dann Kontakt auf. Und dann ist es so, in dem Moment, wo er Kontakt aufnimmt, weiß er schon, was passiert, nämlich, dass die ganze CIA-Maschinerie in Gang gesetzt wird, weil sie, den gibt's ja noch, und dann setzen sich Suchtrupps in Bewegung und er hat seine Tochter die ganze Zeit ausgebildet, sie ist mittlerweile 16 und er hat sie quasi von klein an ausgebildet, dass sie eine Killerin wird und sie hat den Auftrag, da diese eine CIA-Agentin, die dafür verantwortlich ist, was da in der Vergangenheit passiert ist, was ich jetzt nicht spoilern will, umzubringen, ja. Und die wollen sich dann auch treffen. Daraus ergibt sich zum einen so eine Art Roadtrip, wo sich dieses junge Mädchen, was noch nie in der Stadt war, was wirklich alles nur von dem Vater beigebracht bekommen hat, was wie wo ist und was er machen soll, was ein Handy ist und sonst was alles und wie sie mit Leuten reden soll, die auch multilingual ist. Also die kommt dann, glaube ich, irgendwo in Arabien, ich glaube in Marokko oder so an. Und schlägt sich dann durch, quasi über Spanien, trampt die dann hoch mit so einer Familie. Und das endet dann das Ganze in Deutschland. Und zwar, kennst du noch den Plänterwald? Das ist auch, wäre auch ein Thema für deinen Podcast.
Nee, kenne ich nicht. Der,
aber sagt dir was, oder?
Nee.
Den Plänterwald,
nee, kenne ich nicht, echt nicht.
Das war der einzige Freizeitpark oder große Vergnügungspark zu DDR-Zeiten in Berlin.
War ich vielleicht zu jung, dass wir da hätten hingehen? Ich war immer im Pionierpalast und im Pionierpark in Berlin, aber...
Auf jeden Fall, der Plänterwald, der ist mittlerweile total verfallen. Es gab dann nach der Wende jemanden, der es weiter betreiben wollte und gab es dann auch eine Zeit lang und ist mittlerweile total verfallen und es werden Führungen angeboten, wo die auch diesen, wie heißt das, DK-Porn
ja.
machen, wo die dann diese verfallenen Riesenräder und hier diese
Fabrikgelände, also gibt es
nee, so. Nee, aber hier im Plänterwald, wo die diese okay. Riesenräder und diese Autoscooter und diese Geisterbahnen, die völlig überwuchert sind, so fotografieren. Und da ist, findet die finale, der finale Kampf statt in diesem Plänterwald. Also ist auch mit Studio Babelsberg und so.
Und das erkennt man, das erkennt man
ja, auch. Ja, okay. Eindeutig, ich habe gedacht, oh, hier, Plänterwald. Ich war da nie. Aber ich erkenne die Location.
Also warst du auch nie, aber du erkennst, wie verfallen das aussieht.
Ich erkenne die Location, weil ich da schon viel drüber gelesen habe und vor allem Fotos gesehen habe. Und ich muss sagen, die Kampfszenen, im Gegensatz zu dem Film, den wir jetzt gesehen haben, die Kampfszenen, die Shootout-Szenen, die sind erste Klasse hier bei Wer ist Hanna? So, hier haben wir noch ein bisschen Soundseeing. Die sind einmalige Klasse. Und zwar sowohl von der Choreografie her.
Von wann ist der Film?
Von 2000. Genau, Hanna heißt der. Von der Choreografie her und von der Musik setzt so eine ganz spezielle Art von Musik ein. Ich würde mal sagen, Luc Besson hätte da seine Freude dran. Der hatte auch immer so einen ähnlichen Stil. Und dann gibt es zum Beispiel eine Einstellung. Ich habe das mit meiner Freundin zusammen geguckt. Da habe ich gedacht, Mensch, ey, die Einstellung geht aber jetzt schon lange. Und zwar wird der Dings hier, der Eric. Der wird verfolgt von der Kamera, so wie wir es jetzt auch hatten, so ähnlich. Er läuft und läuft und läuft und es ist kein Schnitt erkennbar. Dann läuft er in die U-Bahn rein, eine übelste Kampfszene und die Kamera dreht sich um alles rum und es ist kein Schnitt erkennbar. Und das ist echt gut gemacht und auch so von der Story her, es ist total spannend und es hat die ganze Zeit so ein bisschen so skandinavischen Touch auch, so wie es gedreht ist, aber ist sehr empfehlenswert. Wer ist Hanna? Also jetzt auf meiner Skala 8,5 von 10. Also
okay, also die Hauptdarstellerin, die habe ich schon in einem anderen Film gesehen, da hat sie auch gut gespielt. Doch, City of Ember hat sie zum Beispiel gespielt.
The Lovely. City of Ember, hat das was mit Fringe zu tun?
Nee, das ist, so eine, ja, so ein bisschen Fantasy, ein bisschen Jugend-Fantasy.
Okay.
In The Lovely Bones hat sie auch gespielt.
Ah ja, Lovely Bones, den kenne ich. Den hat man in der Sneak.
Er war zwar ein schlechter Film, fand ich.
Ja.
Er war visuell gut gemacht, aber die Aussage des Films hat mir nicht gefallen.
Ja, ich fand ihn auch ganz fragwürdig da.
Und Atonement hat sie, glaube ich, auch mitgespielt. Also die ist wirklich eine gute Jungschauspielerin und Eric Bana spielt auch nicht schlecht, finde ich.
Stimmt, war die das, ja. Jetzt, wo du sagst, die mit der Mütze, ja.
Ganz ausdrucksstarkes Gesicht und also ich sehe die wirklich gerne auf der Leinwand.
Ja, dann guck mal, Wer ist Hanna an.
Ja.
Ich kann dir den auch geben, ich habe den ja auf DVD.
Oder
nee, Blu-ray habe ich ihn sogar.
Oder Love Film Leihabo.
Oder genau. So, ja.
Oder bestimmt auch bei iTunes und anderen Ausleihportalen eurer
wahrscheinlich, Bahn. Ja. Also, Wer ist Hanna? Okay, dann kommen wir mal zu den Neustarts und zu den Kinocharts. Weil ich ja jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen ausgesetzt habe, ist es so, dass ich jetzt nicht sagen kann, was die Vorwoche war. Deswegen hat bei den Kinostarts überall so ein rotes Kreuz drin. Aber ab nächste Woche wieder.
Neustart
diese Woche, Familie und andere Katastrophen. Das ist eine russische Komödie, die aber weltweit schon ziemlich gut angekommen ist. Also für Fans von diesem...
Noch nicht gehört.
Ja, aber ist, glaube ich, nicht so schlecht. Wir arbeiten uns von unten nach oben durch. Es startet noch ein Film, der heißt Lore. Da geht es um irgendeine Frau, die da in Australien... Irgendwas war da. Verdammt, ich habe hier vergessen zu kopieren, hier ein bisschen was von der Beschreibung. Überspringen wir das mal. Es startet auch noch Nico Teil 2. Kleines Rentier, großer Held. Da war ich im Teil 1, war ich im Kino mit meiner Tochter.
Ich leider nicht. Da habe ich leider verpasst.
Der hieß nämlich Nico, ein Rentier hebt ab.
Und aber sie empfehlenswert halt, oder sieht...
Ah ja, kindgerecht, sagen wir so. Also man darf da jetzt nicht zu viel erwarten und ist auch kein Pixar.
Schon für die Weihnachtszeit, was?
Ja, wobei jetzt Oktober, naja gut, es liegt ein bisschen
kalt
Schnee
genug
draußen.
Ist es, ja.
Dann startet noch ein Film, der heißt Vielleicht lieber morgen. Da hatte ich auch Presseeinladungen und ich konnte da leider nicht gehen, aber da möchte ich euch mal darauf hinweisen, unsere Freunde vom Sneakpot aus Frankfurt am Main, die hatten den in der Sneak und die publishen ja auch in der Nacht von Montag auf Dienstag ihren Podcast. Den werde ich einfach verlinken. Ich habe gehört, zumindest der Stefan fand den großartig und hat 8,5 von 10 gegeben. Ich habe von dem Film auch Gutes gehört. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Claudia vom Sneakpod hatte den in der Originalversion Sneak auch schon gesehen und da habe ich, glaube ich, mein Vorurteil über den Film her, dass der gut sein soll. Vielleicht schaffe ich es mal noch irgendwie, den zu gucken.
Ist das eine deutsche Produktion?
Nee, ist, glaube ich, eine englische, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin aber jetzt gerade ein bisschen faktenmäßig hier auf dem dünnen Eis.
Okay, also startet auch heute.
kannst ja mal gucken, startet alles, morgen. Nee, Quatsch,
Donnerstag. Donnerstag, genau. Ja klar.
James Bond, Skyfall startet natürlich noch, auf den freue ich mich, weil im Gegensatz zu den anderen Daniel Craig Bonds finde ich den jetzt von den Ausschnitten her so überzeugend, dass ich sage, wahrscheinlich würde ich für den mal ins Kino gehen.
Ja, wir haben uns auf der Herfahrt ja ein bisschen über Bond unterhalten. Also ich fand die letzten Bonds mit Daniel Craig eigentlich nicht schlecht. Also mir haben die davor mit Pierce Brosnan auch gefallen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr ganz so diese lustige Agentennummer. Es ist halt ein bisschen härter geworden und mehr so Agenten-Thriller fast schon geworden. Wie gesagt, mir haben die alten Bonds auch gefallen, aber ich finde, Daniel Craig macht das nicht schlecht.
Dann machen wir mal hier meinen Bond. Zieh mal eine Karte. Ich habe hier ein James-Bond-Kartenspiel. Jetzt unterhalten wir uns einfach mal oder gucken einfach mal, was wir ziehen hier. Was hast du denn gezogen?
Das Diamonds Are Forever.
Auf Deutsch Diamantenfieber.
Stimmt, Diamantenfieber mit Sean Connery als James Bond, natürlich.
Genau.
Von 1971.
Genau, wer war der Bösewicht? Blofeld.
Genau, Blofeld, gespielt von Charles Grey.
Charles Grey, von dem haben wir auch nicht.
Charles Grey ist der Erzähler in der Rocky Horror Picture Show.
Ah, okay.
Oder der Criminalist.
Aha. Ja, nicht schlecht. Nee, ich habe hier so ein Kartenspiel, das ist hier, ich weiß nicht, so ein Pokerblatt oder sowas. Da sind ja von allen möglichen James Bond Filmen, so von Bösewichten über kurze Sachen, da kann man immer mal, wenn man mal was braucht. Also Diamantenfieber fand ich damals auch einen ziemlich coolen James Bond, kann ich mich erinnern.
Der ist aber schon ein bisschen älter,
der
Sean Connery.
Das ist auch noch ein Sean Connery Film, genau.
Oder ist es wieder ein Sean Connery Film? War das die Zeit, wo er dann wiedergekommen ist?
Sag niemals nie, gab's ja.
Und 71?
Das war ja von einer anderen Firma produziert. Die hat er ja außerhalb der ganzen Reihe gemacht, ja.
Also da sieht es so aus, als ob er da schon...
Ich zieh auch mal noch einen.
The Second Coming of Connery.
Oh, hier liegt James Bond im Bett mit, auch nochmal Diamonds Are Forever, mit Tiffany Case, alias Jill St. John. Ich glaube, die war etwas spröde, ja. Ich glaube, die hat sich dann ganz schön irgendwie, die hat ihm noch zu schaffen gemacht, glaube ich.
Ich habe den Film gar nicht mehr so präsent. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Charles Grey der Bösewicht war.
Aha.
Aber es sieht nach einem typischen Bond, sieht nach einem typischen Bond-Film aus.
Okay, das habe ich jetzt nur mal hier rausgezogen, weil wir gerade das Thema hatten.
Ich muss wieder einpacken
für dich. Warte, ich stecke das hier oben in die Tasche, da kann nichts passieren.
Okay.
So, machen wir kurz weiter hier bei den, jetzt kommen wir mal zu den Charts. Also, das sind die Stuttgarter Kinocharts, die ich ja persönlich ermittle, indem ich hier von allen möglichen Charts hier aus der Umgebung die zusammenwürfel und gucke dann, was so ist. Deswegen sind die etwas anders als die deutschen. Platz 20, Die Wand.
Wundert mich, dass der drin ist. Ist ja eher ein ungewöhnliches Thema für einen Film und Martina Gedeck spielt mit.
Deutschlandweit ist, glaube ich, sogar höher, also... Der ist ja jetzt schon eine Weile draußen.
Finde ich überraschend, aber also ich habe ihn jetzt nicht gesehen, ich habe auch nicht das Buch gelesen, aber dass der es überhaupt in die Top 10 geschafft hat, finde ich jetzt schon nicht schlecht.
Ja, doch. Interessantes Thema. Erinnert ein bisschen so an Cabin in the Woods.
habe ich auch nicht gesehen.
Der Lin hat mir hier in der Sneak, da ist halt auch so eine unsichtbare Wand um dieses Ding rum, aber da hat es halt noch so ein anderes Thema, da ist halt wie so Truman Show dann.
Also ich habe mal über das Buch was gelesen und die Kritiken waren, glaube ich, nicht schlecht, also von daher... Wäre es interessant, vielleicht auch mal den Film zu sehen.
Ja, dann machen wir weiter. Wir müssen nicht zu jedem so sehr in die Tiefe gehen.
Ja.
Platz 19, Premium Rush. Das ist mit Joseph Gordon-Levitt, bekannt aus Inception oder einen meiner Lieblingsfilme, 500 Days of Summer.
Das ist ein großartiger Film, das
Inception stimmt. Mag ich ja auch sehr. Ja,
beides großartige Filme.
Und da spielt er so ein Fahrradkurier, der eine mysteriöse Fracht bekommt, hinter der alle her sind. Und er muss sich dann so durch New York, also atemberaubende Fahrradstunts. Dann 18, Die Hochzeit unserer dicksten Freundin.
Ja,
gibt's halt.
Gut, ne? Ist halt auch in den Charts, ja.
Platz 17, Abraham Lincoln, Vampirjäger, wahrscheinlich nach wahren Begebenheiten.
Da freue ich mich ja eher, ehrlich gesagt, wirklich auf den Abraham Lincoln-Film mit Daniel Day-Lewis.
Ah ja, genau, gibt's ja auch noch einen, ja. Angel's Share, das war der, von dem die Claudia erzählt hatte. Und zwar geht Angel's Share ist quasi das, was im Whisky, beim Whisky-Lagern quasi verschwindet. Ich glaube, da gibt's auch noch fachliche, kaufmännische Bezeichnung dafür, für das, ich glaube irgendwie, Tara war es nicht, Fusti auch nicht. B10 schon gab es auch noch. War, glaube ich, bei Flüssigkeiten. Egal. Müssen wir jetzt nicht auswerten. Das ist halt so eine schottische Geschichte. Sollte man, glaube ich, unbedingt im Original gucken. Platz 15, Schutzengel. Der mit Til Schweiger immer noch drin. Platz 14, der kleine Rabe Socke.
Gesund.
Nee, ich habe gehustet.
Ah ja, trotzdem.
Platz 13, Gregs Tagebuch 3. Ich war es nicht. Platz 12, Looper.
Wollen wir beide noch sehen?
Unbedingt. Platz 11, wie beim ersten Mal. Platz 10, Savages, der neue Oliver Stone. Platz 9, Die Kirche bleibt im Dorf. Übrigens, Savages soll auch so eine Gewaltorgie sein, wie das, was wir hier gerade gesehen haben.
Ja.
Exzessive Gewalt.
Also, ja. Also, wie gesagt, du hast schon gesagt, in Zombieland, da funktioniert es durch diese Überzeichnung. Hier fand ich es einfach zu sehr gewollt und
aber
zu
hier,
aber von, Savages...
Von dem, was ich gehört habe, soll Savages eher so sein, wie der, den wir gerade gesehen haben. Also okay. In das Cinema würde jetzt stehen, wenn Ihnen Savages gefallen hat, dann könnte Ihnen auch...
Schwierige Wahl, ja.
Also, Die Kirche bleibt im Dorf. Immer noch hier der schwäbische Film auf 9. Platz 8, Man tut, was man kann. Den wollte ich immer noch sehen. Ich mag ja den Wotan Wilke Möhring so.
Ah ja, der ist großartig, das stimmt. Ja. Das ist ein toller Schauspieler.
So eine Komödie mit ein paar bekannten Leuten. Die Vermessung der Welt auf Platz 7, 3D hier, der von Detlef Buck, der war auch bei Harald Schmidt und hat das schön vorgestellt, den Film.
Ja, habe ich eine Kritik gelesen, war jetzt nicht so wohlwollend.
Ich habe es so und so gelesen, also von der Story her, ja, es soll so, aber die Aufnahmen sollen wunderschön sein.
Das stimmt und ja, der Trailer war auch nicht schlecht, aber ich habe ein bisschen Angst, dass der Trailer dann schon wieder das Beste war.
Ja, man wird es nicht herausfinden, wenn man es nicht anguckt.
Ich muss erstmal das Buch lesen,
wie bei diesem Filmfilm. Ja gut, das schaffe ich nicht mehr bei meinen Filmen, die ich gucke, wenn ich vorher jedes Mal das Buch lese. Platz 6, Hotel Transsilvanien, da habe ich gesehen, da kam im Fernsehen eine Werbung dazu, da haben sie gesagt, ja, der Nummer 1 Film aus den USA. Stimmt nicht, war nicht, lasst euch nicht verarschen, der war nicht Nummer 1 in den USA.
Sah aber jetzt nicht so unwitzig aus.
Ja, ist es vielleicht ein schöner Halloween-Film oder so.
Das stimmt.
Platz 5, Paranormal Activity 4. Also wenn sie Teil 3 bis 1 mochten, ich habe ja bis jetzt nur die 1 gesehen. Platz 4, Taken 2. Platz 3, Agent Ranjit, rette die Welt.
Das ist Schande
für Stuttgart.
Das ist echt total gruselig und keines weiteres Kommentars würdig.
Also, wie, der Witz funktioniert doch nicht mehr. Also, ich weiß nicht, das geht doch nicht.
Das ist
doch
Jahre her. Ich habe auch gedacht, dass solche Filme in den 90ern eigentlich ausgestorben sind, aber
Mann,
traurig.
Obwohl, Dings hier, wie heißt der? Katzenklo, wie heißt er?
Helge Schneider.
Dreht auch einen neuen Film.
Gut, dann gilt es, den zu bewerten, wenn er fertig ist. Aber okay. Agent Ranjit gehört nicht auf die 3, finde ich.
Okay. Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät auf 2. Will ich noch sehen, ich bin Asterix-Fan. Also,
ja, also die Realverfilmungen waren schon so ein bisschen klamaukig.
Ich mochte aber die Kleopatra, die mochte ich sehr, die Realverfilmung. Mit Dings hier...
Roberto Peggy?
Letizia Casta war, glaube ich.
Ja, oder, die hat die Rolle, hat die Rolle gepasst, aber zum Beispiel Roberto Benigni, der da drin rumgekaspert hat, dieser subversive Humor von Asterix hat mir so ein bisschen in diesen Realverfilmungen gefehlt. Der war in den Zeichentrickfilmen auch noch drin.
Nee, Benigni war, glaube ich, bei Olympischen Spielen.
Ja,
Asterix bei
ja.
Den Olympischen Spielen.
Also diese ganze Realverfilmung
ich auch nicht so.
Geht so ein bisschen ins Klamaukige. Kehrwoche.
So eine Straße, ja, Kehrwoche ja. Hier in Schwabenland. Ja. Aber ich warte, bis der in dem kleinen Kino bei mir um die Ecke läuft, weil da kann ich nämlich in 2D schauen, weil überall läuft der nur in 3D. Platz 1, Madagaskar 3, Flucht durch Europa, den habe ich gesehen.
Und?
Mit meiner Tochter. Ich fand den extrem gut im Vergleich zum zweiten Teil.
Ich glaube, da kann man auch nicht viel falsch machen bei Madagaskar. Also da.
Ja, also der zweite war schon, naja.
Der war nicht so toll wie der erste. Den zweiten habe ich, glaube ich, noch gesehen. Der erste war halt großartig.
Echt lustig und total bunt und viele tolle Einfälle und richtig gut geschrieben. Also von mir aus könnte die Reihe jetzt hier enden und das passt. Also ehe sie jetzt dann auch irgendwie weiter auswalzen.
Also eine verdiente Nummer 1.
Ja, denke ich doch. Also ich meine, Kinderfilme gehen immer. Und jetzt sind Ferien. Es ist immer so, die Leute unterschätzen immer die Kinderfilme. Deswegen, wenn hier nichts anderes kommt, ich meine, gut, der kleine Rabe Socke, den haben jetzt schon viele gesehen.
Und das Rentier.
Ja, Nico der startet Rentier? Erst. Der startet erst.
Achso, ja, dann kann sich natürlich das ganz schnell ändern.
Glaube ich nicht, dass das so gut geht. Also ich meine, Madagaskar ist schon ein Franchise, was geht. Genauso wie Ice Age hat sich auch ewig gehalten.
Oder Schreck.
Schreck?
Der ist da hinten auch
schon nicht mehr so sehr.
Ist auch schlechter geworden. Aber Madagaskar, glaube ich, kann man angucken. Ist schön.
Ja, Madagaskar geht. Also ich kann ihn auch empfehlen. Vielleicht rede ich mal noch ein bisschen mehr darüber irgendwie, aber heute nicht. Heute hat man Hanna. Jetzt kommt noch der Tipp für nächste Woche. Und ich denke mal, der Alex wird es dann auch wieder auf die Webseite nehmen. Wir haben halt von letzter Woche keine Informationen bekommen aus dem Saal. Also wenn ihr auf die Webseite schaut, sneakfreaks.de, und seht dort, dass da kein Tipp ist, weil wir irgendwie aus beruflichen Gründen alle beide nicht gehen konnten, dann schickt doch einem von uns einfach mal eine Mail oder so oder im Forum irgendwie ein Direktmessage oder irgendwas. Ihr könnt uns ja erreichen irgendwie. Das wäre nett, weil dann können wir das eintragen und dann können auch die Leute dann tippen, was kommt, und dann habt ihr wieder die volle Übersicht, ne? Und genauso wie den Film, also wenn wir nicht waren, dann wissen wir auch nicht, was für ein Film lief, es sei denn, wir kriegen halt irgendwie einen Tipp, ne? Und wenn das halt, sag ich mal, uns erst irgendwie Donnerstag oder Freitag zugespielt wird, dann haben natürlich weniger Leute die Chance abzustimmen. Das macht dann keinen Sinn, erst eine Abstimmung aufzumachen, ne? Okay, der Tipp für nächste Woche lautet Kampf auf allen Ebenen. Und wir haben schon einen sehr guten Tipp.
Wir haben schon eine Idee.
Aber wir sagen es jetzt nicht.
Natürlich nicht.
Weil wir posten das auf sneakfreaks.de, denn ihr könnt ja immer noch den 10 Euro Amazon-Gutschein gewinnen. Es ist so, ach, das weißt du gar nicht, ne?
Also da doch, ich hab da schon reingehört natürlich. Ich bin ja nicht ganz unvorbereitet hierher gekommen.
Ah, okay.
Ich weiß, man kann gewinnen. Und es ist noch alles drin, sagst du zumindest jede Woche.
Ja.
Aber ich glaube, mittlerweile wird es eng.
Es ist so, wir hatten eigentlich irgendwie, glaube ich, ein Halbjahr war unser... Nee, Quatsch, doch ein Halbjahr ungefähr haben wir Tippzeitraum, ja? Und da war es halt so, wer in dem Halbjahr der Sieger ist, ja, also für jeden richtig Geratenen gibt es einen Punkt, ja. Jetzt ist aber so, dass die Tipps teilweise so verwirrend waren, es hat kaum jemand Punkte.
Es hätte jeder Film sein können.
Ja, teilweise, also es war wirklich Raten. Und da ist halt so, dass die Besten haben jetzt gerade mal... Nee, der Beste bin ich habe 4. Aber ich kann mir
nicht
selber den Gutschein geben, den ich selber auslobe. Ja. Genau, und die nächstbesten, die haben alle 3 Punkte. Also 3 Punkte nur. Und das ist nicht viel. Also wenn man 3-mal richtig tippt, hat man schon zur Spitze aufgeschlossen.
Und wie lange läuft's noch?
Ja, jetzt ist es Sudden Death. Also wenn jetzt einer von denen, die alle 3 Punkte haben,
auf 4
einmal
geht?
Richtig tippt, ja... Wenn das jetzt ein eindeutiger Sieger ist, dann war's das.
Okay, also...
Es haben natürlich jetzt schon welche angefangen zu tippen, neu. Der eine hat auch schon mal 2-mal richtig gehabt, der ist jetzt nahe dran. Ja, also...
Also, ich könnte auch noch aufholen. Aber ich darf auch wahrscheinlich jetzt nicht mitmachen.
Also, ich denke mal, wie gesagt, wir haben ja einen heißen Tipp. Das wird auch mein Tipp für nächste Woche. Da bin ich mir sicher, dass ich einen Punkt krieg. Und du wahrscheinlich auch dann, wenn du...
Ja, also es war...
Dann schauen wir
mal. Wir haben eine Idee, sagen wir mal.
Also, ihr lest das dann. Der Alex schaltet das immer am Sonntagabend dann frei. Dann können alle die Tipps lesen, die eingegangen sind. Dann ist auch Schluss mit Schluss mit Tippen. Weil es wäre sonst Quatsch, wenn ihr die anderen Tipps lest und dann auch tippt. Ne? Aber dann wissen die nicht tippen wollen, wenigstens, was die anderen getippt haben.
Hm? Und was vielleicht kommen könnte.
Genau. Also, jetzt nehmt ihr euren iPod oder wo auch immer ihr Podcast hört und sucht mal nach Staatsbürgerkunde Podcast und abonniert den mal.
Und ja, sehr gern.
Genau, mal sehen, ob wir dich mal wieder hier hören. Schönen Dank, dass du mit warst.
Hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin bestimmt mal wieder dabei.
Genau, bis dann. Ne? Tschüss.
Tschüss, schönen Abend.
Den amerikanischen Traum am Leben zu halten, dieses Versprechen hat unser Land immer besonders gemacht.
Und, bist du bereit? Was hast du geholt? Spülhandschuhe? Wir sehen wie zwei Amateure aus. Scheiße, was ist denn das?
Eine abgesägte Schrotflinte. Du wolltest so ein Ding haben.
Damit killen wir jeden in dem Raum.
Mark Bradmans Pokerrunde wurde ausgeraubt.
Hände hoch, Hände hoch!
Kohle auf den Tisch und keiner wird verletzt. Es geht nur ums Geld.
Wie geht's jetzt weiter?
Wir fangen bei Bradman an.
Die werden keiner großen Aktion zustimmen.
Was soll das bedeuten?
Wir wollen nur, dass sie mit ihm reden.
Hey, was ist denn los? Hey.
Dass ich mit ihm rede?
Machen Sie ihm nur Angst. Verletzen Sie ihn nicht zu schwer. Die wollen nicht, dass er verletzt wird.
Bezahlt für ein Bier.
Wir haben die 2 Grünschnäbel. Der eine gibt damit an, dass er in einer Pokerrunde 100 Riesen abgezockt hat.
Was ist mit diesen Typen heute los? Die können einfach nicht ihre Fresse halten.
Er geht hoch wie ein Riesenlagerfeuer. Wird geil.
Wer wird's machen, Sie?
Dafür brauche ich Mickey.
New York, Mickey?
Du willst, dass ich ein Doppel mache? Das kriege ich hin.
Ich weiß nicht, ob die 2 bezahlen.
Das ist Arbeit für 2.
Ich bin jeden Tag hier.
Ich weiß.
Sollte ich dich kennen?
Ich kenne nur ganz wenige. Du bist in einer Position, die viele Leute niemals haben. Du hast die Wahl.
Ich weiß nicht, ob ich das packen kann.
Du hast einen Fehler gemacht. Das musst du wieder gut machen.
There's a man
going round taking names. And he decides who to free and who to blame.
Haben Sie mal einen umgebracht? Die heulen, die flehen, die rufen nach ihrer Mutter.
When the man comes around.
Ich töte sie gerne sanft, aus der Ferne.
Du bist hier, um was zu machen, weißt du nicht mehr?
Ich lass mich nicht rumkommandieren!
Steig aus dem Auto!
Ich hab nichts getan!
Du weißt, was du tun musst, oder?
Das Vertrauen in unsere Finanzsysteme ist unerlässlich.
Jetzt muss ich aber lachen.
When the man comes around.
Wir leben in Amerika. Amerika ist kein Land. Es ist mein Business.
Das schneide ich dann zum Beispiel raus. So was hier.
Wir laufen in die Kälte. Spione, die aus der Kälte fahren.
Genau, wir gehen mal hier um die Ecke, da zieht es nicht ganz so. Und am besten hier. Jetzt hört ihr nochmal die Kehrmaschine hier.
Gründlich gereinigt.
Ich glaube, ich muss heute echt viel schneiden hier.
Ganz viel schneiden, aber ich glaube, jetzt hat er alle Blätter erwischt.
Ja.
Wie geleckt.
Der Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de und chilled.fm.